Ja, liebe Eva, lieber Andreas, wir sind wieder mal auf Cape Breton und wenn ihr so Richtung Atlantik rüberschaut, wundere ich mich immer, ob ihr überhaupt mitbekommt, was in Europa passiert. Natürlich, blöde Frage, klar kriegt ihr das alles mit, aber wie beobachtet ihr die Situation jetzt gerade, die ganzen politischen, die wirtschaftlichen Verwerfungen, die in Europa, speziell auch in Deutschland stattfinden? Wie nimmst du das wahr, Eva?
Ich arbeite ja jeden Tag an meiner Seite. Ich habe ja die aktuellen Meldungen auf evahermann.net und das erzwingt, dass wir uns einen Überblick verschaffen. Andreas durch die Wissensmanufaktur natürlich. Und wir nehmen die Dinge wahr, wie wir sie eigentlich immer wahrgenommen haben, können aber hier uns dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn der Laptop zugeklappt wird, auch wieder emotional ein bisschen rausziehen, wenngleich das nicht immer einfach ist, wenn man diese doch sehr rasanten Entwicklungen jetzt Richtung Niedergang sieht. Und naja, also wenn wir hier die Natur betrachten, in die wir dann hinausgehen können, uns in diese Schwingungen begeben können, ich bete dann oft, komme wieder runter dadurch, dann ist es gut erträglich. Also gut erträglich ist falsch, dann ist es erträglich.
Andreas, siehst du das ähnlich, wenn du rüberschaust über den Teich? Wie nimmst du das wahr, was momentan passiert in unserer Gesellschaft, diese ganz großen Fragen, die momentan auftauchen? Was bewegt dich da, wenn du hier auf den See runterschaust, auf den Prador Lake, auf den Goldenen Arm? Was sind so deine Gedanken, wenn du Richtung Europa schaust?
Das sind zwei völlig verschiedene Positionen, die ich dann habe. Wenn ich mich mit dem Thema in Europa auseinandersetze, dann ist es ja so, dass ich mich vor allem fundamental mit den Ursachen und den Wirkungen beschäftige und weniger mit den einzelnen Details, die mich natürlich immer noch erschrecken, weil ich das mit Eva natürlich jeden Tag mehr oder weniger bespreche. Aber die Ursachen sind klar und das, was hier stattfindet, ist logisch. Das heißt, es ist eine ganz logische Entwicklung, die sich jetzt hier, ich sage mal, sichtbar entwickelt gegenüber dem, was an Ursachen da waren. Wir beschäftigen uns da ja schon in der Wissensmanufaktur seit Jahrzehnten mit. Und aus diesem Grunde belastet es mich eigentlich nur noch weniger. Ich habe aber auch gelernt, mich runterzufahren an der Stelle. Und es ist tatsächlich so, wenn ich dann hier unterwegs bin, in der Natur oder hier über diesem See sehe, wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr, sagen wir so immer, dann ist das schon anders, dann geht das schon, ja.
Es ist auch schwierig, in so einer Situation, in so einem Ort wie hier, sich über sowas Gedanken zu machen, aber
Das geht schon.
es geht. Ich habe ein Beispiel für diese Situation ist auch der Herr Habeck, Robert Habeck, der ist ja jetzt, wird ja schon als der nächste Kanzler sozusagen in den Himmel geschrieben. Der war in seiner Eigenschaft als stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein gleichzeitig auch noch Minister für Energiewende und Umwelt. Und in dieser Position hat er sich damals eingesetzt für die Schaffung eines LNG-Terminals, also Flüssiggasterminal, das massiv auf Betreiben der Amerikaner durchgedrückt worden ist. Da wird also Fracking-Gas aus Amerika auf den europäischen Markt gedrückt. Und Herr Habeck selber wettert massiv gegen die Nord Stream 2 Pipeline, die eigentlich viel billiger wäre, das Öl. Und ja, was würde denn passieren jetzt, wenn Herr Habeck dann als Kanzler auf uns herniederblickt, von der Kanzel herabpredigt?
Nichts anderes als jetzt auch.
Denkst du, dass da keine großen anderen?
Na, ich glaube, da sind wir uns einig, dass Frau Merkel ja auch keine konservative Politik betreibt. Ich kann mich noch erinnern, als Renate Schmidt von der SPD Familienministerin gewesen war und Frau Merkel 2005 an die Regierung kam mit Frau von der Leyen als CDU-Familienministerin. Und Schmidt hatte gerade vorher 750.000 Krippenplätze auf den Weg gebracht. Und ich dachte, yes, jetzt kommen die Konservativen und dann wird hoffentlich dieses Mütter-Kinder-Entfremdungsprogramm nicht weiter durchgeführt. Mutter von 7 Kindern. Und Frau Merkel hat es nicht nur weitergeführt oder weiterführen lassen, sondern immer noch einen und noch einen draufgesetzt, bis sogar 2015 sie dann gegen ihre eigenen Aussagen die hat sie um 180 Grad gedreht, verstoßen hat. Und während sie früher gesagt hat, bitte nicht mehr Migranten oder Einwanderer ins Land lassen, hat sie dann die Grenzen aufgemacht. Also Andreas, ich glaube, wir sind uns da einig. Es ist völlig egal, wie die Partei heißt und welche Farbe sie hat.
Ein ganz normaler Bolschewismus, der sich eigentlich immer in einer Endphase entwickelt, bevor ein System kollabiert, ja.
Aber die Maßnahmen, die er jetzt fordert, der Herr Habeck, sind schon drastisch. Also ich habe gelesen, er möchte jetzt Fahrgemeinschaften und Kleidertausch ist jetzt etwas, was ganz groß auf der Agenda steht. Ich weiß nicht, soll ich dann meine Nachbarn in mein Schlafzimmer holen und die sollen sich was aussuchen? Auch die Inlandsflüge sollen jetzt abgeschafft werden in Deutschland, 2019 schon. Also in dieser drastischen Art und Weise, wie das artikuliert wird, kenne ich es jetzt eigentlich so noch nicht. Glaubt ihr, die CDU, CSU trauen sich sowas auch?
Es sind Ablenkungsmanöver. Ja. Die Ablenkungsmanöver von der eigentlichen Grundsituation. Wir stehen momentan vor einem gigantischen Zusammenbruch der gesamten Finanzsysteme, der ökonomischen Systeme, der Sozialsysteme, der soziologischen Systeme in sich. Wir werden momentan geflutet mit Einwanderern, nicht mit Flüchtlingen. Und all diese Dinge verursachen Sorge. Und da ist es natürlich relativ harmlos, sich darüber zu unterhalten, dass man bei jemandem im Kleiderschrank sitzt oder am Kleiderschrank und tauscht mit dem die Kleider. Also es ist ja so offensichtlich, wie das Ganze hier funktioniert. Aber für die heutigen Menschen, die wir in der Bundesrepublik finden, im Rahmen dieses Schulausbildungssystems und so weiter, wir sehen ja selbst hochgebildete Leute, die sich mit allen Lamettern ausgestattet haben, spielen dieses Spiel mit. Das heißt, das Niveau ist eben halt jetzt irgendwo im Bodensatz gelandet, aber auch nicht ganz neu. Es sind eben halt so die wirklichen Phasen eines Umbruchs, die jetzt vor uns liegen. Mhm. Ich schenke dem nicht so wahnsinnig viel Gewicht. Nehmen die nicht ernst.
Ich möchte auch gar nicht so sehr auf die Grünen jetzt runterbrechen, aber ich merke schon, dass in unserer Gesellschaft also dieser grüne Lebensstil oder vielmehr dieser grüne Gedanke auch auf die anderen Parteien jetzt übergeschwappt ist. Wenn man in Sachsen die Wahlplakate anschaut von der CDU, dann sieht man eigentlich nur noch grüne Farben. Das Thema Klima hat sich der Söder auf das Tablett geschrieben, sozusagen hier Klimakanzler. Er hat so eine Art Thermostatgedanken entwickelt, glaube ich, der bayerische Ministerpräsident. Seht ihr, dass diese Klimadebatte, dass die jetzt in einem Bereich angekommen ist, die stark ans Irrationale grenzt? Weil so kommt es mir eigentlich vor, was da passiert.
Also die Klimadebatte, die sogenannte Klimadebatte, die Frage ist, was ist überhaupt Klima, die wird im Moment auf dem Rücken der Bürger ausgetragen. Man versucht, die Jugend zu instrumentalisieren gegen die Erwachsenen. Also es ist ein nächster Schritt im Zuge der Zerstörung des Familienkerns. Wir haben ja über Mutter-Kind-Bindung, all das hat nicht mehr stattgefunden. Jetzt werden die Kinder gegen die Alten aufgehetzt durch jemanden wie Greta Thunberg oder andere, auch in Deutschland. Jetzt, ich sag mal in Anführung, vor den Karren gespannte junge Leute. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich wissen, was sie tun. Und diese jungen Leute stehen da und sagen, ihr habt alles verbockt und ihr sollt jetzt Angst haben von uns. Habt ruhig Panik und wir heizen euch jetzt ein, weil euretwegen geht jetzt nämlich die Welt unter. Und wenn man junge Menschen derartig programmiert und instrumentalisiert, ich denke mal nur an meine Jugend zurück, wenn man mir klar gemacht hätte, die Alten haben alles kaputt gemacht und du hast deswegen jetzt keine Zukunft mehr und der Planet auch nicht, da hätte ich auch so einen Hals. Mhm. Und das ist das, was gerade passiert. Ich halte das für eine höchst gefährliche Entwicklung. Und die ist nämlich gar nicht so harmlos, wie es derzeit noch dargestellt wird, sondern da sehe ich die großen Probleme in absehbarer Zeit auf uns zukommen, nämlich wieder eine massive Spaltung der Gesellschaft. Mhm. Und es gibt verschiedene sehr gute Videos im Internet. George Friedman, der US-Stratege, der eben auch Strategien für die Regierungen entwickelt und der sagt ganz klar, ganz offen in dem einen Video, dass die USA die Kriege nicht führen gegen andere Länder, indem sie mit Militär in die Länder einrücken, sondern indem sie verschiedene Gruppen, gegeneinander rivalisierende Gruppen finanzieren, sodass die das innerhalb des Landes selber erledigen und man dann irgendwann auf ein geschwächtes Land zugreifen kann, das man destabilisiert hat. Und wenn wir einen Generationenkrieg bekommen in Deutschland zu allen anderen Problemen, die sich derzeit entwickeln durch das Einwanderungschaos, dann haben wir Spaltungen ohne Ende. Und da sehe ich eigentlich, das ist eine Frage der Zeit. Wie schnell geht das? Wie langsam geht das? Ich glaube, es geht ziemlich schnell.
Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, dass da ein Spalt zwischen die Generationen, ein Keil getrieben wird. Es basiert ja alles auf diesem wissenschaftlichen Konsens, dass also die Wissenschaft sich jetzt einig ist, so wie die Schwerkraft. Der Mensch ist schuld an diesem Klimawandel sozusagen. Und es gibt aber tonnenweise Belege dafür, dass das alles ein großer Schwindel ist. Es gab vor kurzem die Meldung, dass ein dänisches meteorologisches Institut gemeldet hat, dass jetzt in der Arktis, in Grönland, gab es einen Temperaturrekord von 2 bis 4 Grad plus und dann kurze Zeit danach gab es eine Meldung so, ach Edge, war ein Fehler, war ein Messfehler, es war -2 Grad, nicht +2 Grad. Und das finden wir immer wieder, dass diese wissenschaftlichen Daten massiv manipuliert werden. Ich habe einen Begriff aufgeschnappt, der nennt sich Homogenisierung der Daten. Andreas, du bist Wissenschaftler, vielleicht kannst du das mal erklären, wie solche Datensätze überhaupt zustande kommen. Was heißt eigentlich Homogenisierung von so wissenschaftlichen Datenreihen?
Also Homogenisierung ist ja eine Form der Gleichmachung. Und man versucht letztendlich eine Religion zu bestätigen. Wir müssen einfach wissen, dass diese Diskussion, ob die Klimaerwärmung menschengemacht ist oder nicht, ja eigentlich auch schon eine Diskussion ist, die am Thema vorbeigeht, weil wir können nicht mal feststellen, ob es überhaupt eine Klimaveränderung gibt, eine außergewöhnliche oder eine außerordentliche. Man ist gar nicht in der Lage, das zu messen, weil was ist Klima? Klima sind gemittelte Wetterwerte. Und wenn man Wetterwerte mittelt, also wenn du 100.000 Euro im Jahr verdienst und ich verdiene gar nichts, dann haben wir beide ein Durchschnittseinkommen von 50.000. Bringt mich aber überhaupt nicht weiter. Und so ungefähr sind auch diese Klimadebatten und die Grundlagen dafür letztendlich entstanden. Das heißt, hier wirkt jegliche seriöse wissenschaftliche Grundlage ist hier einfach zu vermissen. Ein Drittel aller Wissenschaftler, aller der Physiker, und das müssen Physiker sein, wenn man sagt, das müssen Meteorologen sein, nein, es sind physikalische Vorgänge, es geht auch um Strahlung innerhalb von verschiedenen Gasen und so weiter. Also man kann ja diese Dinge wirklich relativ gut auch widerlegen, die dort stattfinden. Es findet aber gar keine Grunddiskussion überhaupt statt. Ein Drittel der Wissenschaftler sagen ganz klar, das ist Unfug. Ich gehöre auch zu denjenigen, die das sagen. Ein weiteres Drittel sagt, es mag eine Erwärmung geben in bestimmten Bereichen, nur die kann man messen. Man kann ja gar nicht alles messen. Die globale Erwärmung lässt sich nicht messen. Dafür bräuchten wir ein gleichmäßig verteiltes Netzwerk an Messinstrumenten und zwar über jeder Stelle auch des Wassers und so weiter. Und das bedeutet also, dass diese Zahlen sowieso eben halt sehr kritisch zu bewerten sind. Und ein Drittel sagt, das zweite Drittel nämlich, ob da Menschen für verantwortlich sind, das wage ich mal zu bezweifeln, weil es gibt so unglaublich viele Faktoren, die auch für Klimaveränderung stattfinden. Und nur ein Drittel, die sagen, der Mensch ist dafür verantwortlich, die werden dann im IPCC zusammengefasst und werden dann als die 100%-Variante verkauft. Und dann heißt es, 97% der Wissenschaftler sagen, es ist genau menschengemacht. Das ist natürlich falsch. 97% von denjenigen, die der Klimareligion angehören, die sind sagen, der Meinung, dass das stimmt, aber nicht 97% der Wissenschaftler. Und das sind dann auch so Homogenisierungsprozesse, die man macht. Nenn mir eine Statistik und ich sage dir, was rauskommt. Und ich kann dir immer die Frage stellen, wer hat was davon? Cui bono. Die Atomindustrie lacht sich gerade ins Fäustchen. Und man fragt sich vielleicht manchmal, wie viel haben die da eigentlich investiert in diese ganze Debatte? Mhm. Denn die atomaren Kraftwerke sind komplett raus aus der Diskussion. Und da ist ein Problem, ein ernstes Problem. Wenn so ein Ding nämlich mal aus dem Ruder läuft, dann werden die Leute erst merken, was dann passieren kann.
Eine Frage, die mich umtreibt und auch viele andere ist, wenn so viele Wissenschaftler gegen diese These sind, wieso wird davon eigentlich nichts wahrgenommen? Ist auch die Frage, wer treibt wen vor sich her? Sind es die Medien, die Politik treiben oder ist es die Politik, die den Medien vorgibt? Was es ist? Also es ist vollkommen irrational geworden, diese ganze Debatte. Man kann sich als Bürger gar nicht mehr öffentlich äußern zu diesem Thema. Wenn man eine andere Meinung hat, wie dieser von oben verordnete Konsens, dann wird man gleich medial auf den Scheiterhaufen gestellt. Wie erklärt ihr euch das, dass das so einen Schwung genommen hat, dass das so extrem wird in letzter Zeit?
Ja, es unterliegt halt alles dem Gesetz der Propaganda. Also es bedeutet, unsere Mainstream-Medien sind gleichgeschaltet. Und ich weiß nun selber, was es bedeutet, wenn du dem Mainstream wagst zu widersprechen und sagst, es gibt noch andere Meinungen, auch wissenschaftliche Meinungen. Ich spreche jetzt natürlich wieder vom Thema Mutter-Kind-Bindung, was ja mal zu einem großen Medienskandal geführt hat vor 12 Jahren, was ich selber erlebt habe. Und da gab es einfach keine Gnade. Es gibt gewisse Themen, die sind sakrosankt.
Die werden gesetzt.
Die werden gesetzt, die werden aber nicht willkürlich gesetzt, sondern sie entsprechen den Programmen der Alliierten. Verträge. Ich meine, wir haben der Morgenthau-Plan nach dem Zweiten Weltkrieg entworfen mit einigen Szenarien, die jetzt langsam umgesetzt werden, zeigt unter anderem, ich glaube es Artikel 7, da heißt es, dass die gesamten Medienschaffenden ausgetauscht werden müssen. Die Medien wurden kurz stillgelegt, so lange, bis passende Persönlichkeiten, charakterlich ausgebildete Persönlichkeiten umgeschult wurden und dort eingesetzt werden. Und wer heute den Rundfunkstaatsvertrag untersucht und genau anschaut oder auch die Verträge von Springer und Co., also die ganzen Presseorgane oder eben auch unsere großen Presseagenturen, der erkennt sehr schnell, dass es festgelegte Statuten gibt und die weisen darauf hin, dass pro NATO, pro westlich, pro westliche Verbünde, transatlantisches Bündnis berichtet werden muss, förderlich berichtet werden muss. Und das schließt aus, dass förderlich zum Beispiel über Russland oder über einen Widerspruch gegen den Euro, weil auch Euro, Schengener Raum, Eurozone, alle diese Themen sind festgelegt im Rundfunkstaatsvertrag. Und das heißt, man muss sich doch gar nicht wundern als Verbraucher, wenn man sagt, ja, die berichten ja nur einseitig. Die machen nur das, was in ihrem Vertrag steht. Man muss halt als Bürger auch selbst, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen salopp, wenn ich sage, mal den Hintern aus dem Kissen kriegen und mal selber überprüfen und forschen, wenn man sich schon dreimal am Tag hintereinander wundert, warum die jetzt wieder über gewisse Themen so berichten. Sie können gar nicht anders. Mhm. Und es gehört eben auch jetzt dazu, dass die Klima, die sogenannte Klimadiskussion einseitig geführt wird. Wer widerspricht, ist ein Klimaleugner. Mhm. Klingt schon fast wie eine andere Leugnung, das will ich hier gar nicht sagen. Oder ein Rechtsextremer oder so. Ich weiß gar nicht, was das Thema Klima mit Rechtsextremismus zu tun hat, aber du bist mal per se einfach ein Rechtsextremer, wenn du diesen komischen Ideologien widersprichst. Es ist, wir sind im Moment angekommen in der völligen Verwirrung. Und es gibt ja auch viele Menschen, die sich zurückziehen, auch nach dem Prinzip der Schweigespirale und sagen, bevor ich hier irgendwo anecke oder ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft, schweige ich lieber. Und das ist der Zustand unserer jetzigen Gesellschaft. Also weitgehend.
Das ist ein guter Punkt, da möchte ich auch drauf eingehen, und zwar über den Zustand der Gesellschaft an sich. Also wir spüren das, also das Gefühl in Deutschland, das Gefühl der Menschen, das Vertrauen wird immer labiler in die Gesellschaft. Also unsere Parteienlandschaft, die zerbricht eigentlich vor unseren Augen. Die Leute verlieren das Vertrauen in das System. Und ich will es jetzt gar nicht an diesem Klimathema aufhängen. Woran siehst du denn jetzt, Andreas, somit die Hauptgründe, dass das Vertrauen der Menschen in unser politisches, in unser gesellschaftliches System, das ja viele Jahrzehnte jetzt doch funktioniert hat, dass das so massiv erodiert, gerade in den letzten paar Jahren, seit 2015 natürlich massiv noch dazu mit der Flüchtlingskrise. Aber wo siehst du die großen Verwerfungen, die großen Bruchlinien in der Gesellschaft?
Naja, wenn wir den Begriff Partei einfach schon mal sehen und wir wissen, wie Parteien aufgebaut sind, und ich möchte mich gern aktiv in eine Partei einbringen, dann geht es nur, indem ich sage, dass ich mich mit allen Dingen des Parteiprogrammes völlig überein erkläre. Bin ich nur mit 2, 3 Punkten irgendwo, dass ich sage, da behalte ich mir vor, das noch zu prüfen und komme vielleicht zu anderen Ergebnissen, habe ich nie eine Chance hochzukommen. Das heißt, ich muss 100% linientreu sein, um Karriere einer Partei zu machen. Ergo, die Vertreter, die in einer Partei oder aus einer Partei hervorgehen, die uns als Volksvertreter verkauft werden, die vertreten niemals die Menschen, sondern ausschließlich ihre Partei. Der Begriff Partei kommt aber aus Part. Part ist lateinisch und heißt der Teil. Pars populi ist die Zerteilung des Volkes. Populi ist ja das Volk. Und die Zerteilung des Volkes, das heißt also, die Parteien, die Aufgabe haben, das Volk zu spalten. Das ist deren originäre Aufgabe, das Volk zu spalten.
Also steckt Teil und Herrsche schon in dem Wort drin.
Genau deshalb. Das ist also letztendlich die Methodik, mit der natürlich die heutige Form der Diktatur, Demokratie, wird ja genannt Herrschaft des Volkes. Aber in der Demokratie, in der sogenannten, hat ja der Begriff Herrschaft überhaupt nichts zu tun, auch nicht des Volkes. Und hier sehen wir schon, dass der Begriff Herrschaft genutzt wird. Und wir stehen natürlich davor und wählen nur zwischen den jeweiligen Parteifunktionären und niemals jemanden, der unsere Interessen vertreten kann. Das schließt das System aus und die Ergebnisse liegen davor. Und seit Jahren, seit 15 Jahren erhalte ich regelmäßig zu diesem Thema Vorträge. Und es gibt auch auf unserer Seite der Wissensmanufaktur auch einige Analysen zum Thema Partei. Und dass dieses Ding jetzt auseinanderbröselt, ist dringend nur zu wünschen. Und die Parteiendemokratie hat sich nicht bewährt und ist ein Instrument von aristokratischen Diktatoren, Agitatoren, die im Prinzip eine Scheinherrschaft des Volkes vorschieben. Und wir sehen, dass es nicht funktioniert, denn die Masse der Menschen merkt ganz eindeutig, dass das nicht stimmt, was hier läuft. Und die Masse der Menschen auch nicht diesen Strukturen folgen mag, die da angegeben werden. Die Masse interessiert sich für Umweltschutz und nicht für Klimaerwärmung. Die Klimaerwärmung ist ein Ablenkungsmanöver von dem dringend benötigten Umweltschutz. Ja, okay. Jeder ist dafür, dass weniger Rohstoffe verbraucht werden, weniger verbrannt wird weniger und so weiter. Plastik. Weniger Plastik, ja. Auch weniger Rohstoffverbrauch in jeglicher Form. Aber dann nicht unter einem solchen Scheinvorwand, den letztendlich wieder anderen Global Playern, in diesem Fall zum Beispiel der Kernenergie, dient. Das ist der entscheidende
Punkt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du hier sagst und aufzeigst. Die Vermischung zwischen sogenannter Klimapolitik und Umweltschutz. Und da jeder für Umweltschutz ist, das aber alles in einen Pott geworfen wird und umgerührt wird, sagt jeder, aha, ja, Klima, da muss ich ja auch irgendwie hier für diese komische Klimapolitik sein. Die wenigsten wissen, ob CO2 wirklich ausschlaggebend ist und die noch wenigeren wissen, wie wenig CO2, wenn es denn wirklich eine Bedeutung hätte, Deutschland produziert. Yeah. Das ist ja lächerlich, aber Deutschland spielt sich wieder mal als Retter der Welt auf, auch als Führer in der Welt und von Deutschland ausgehen große sogenannte Klimadebatten, die verlangen praktisch von der ganzen Welt ihr Verhalten zu ändern. Es ist ja gar nichts dagegen zu sagen, im Gegenteil, dass man sich umweltfreundlicher verhält, aber im Zuge dieser Klimapolitik ist es natürlich völlig falsch. Und das ist das Gefährliche. Das ist auch wieder klassische Propaganda.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auch auf die Rolle der Medien kommen. Die Medien sind ja eigentlich dazu da, so eine Art vierte Macht im Staate, dass sie eine Kontrollfunktion ausüben über unsere Herrschenden. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass es genau andersrum ist, dass also die Medien eher so als Klaköre der Macht dienen, dass die eben das durchwinken, was von oben herunter befohlen wird. Eva, du hast eine lange Karriere in den Medien gemacht. Wenn du das vergleichst mit deiner Zeit, als du selber noch in diesem System warst und wie es heute ist, was merkst du für Unterschiede? Wie ist das Vertrauen der Menschen in die Medien? Wie hat sich das gewandelt? Was ist so deine Wahrnehmung in dieser Zeit?
Also zu meiner Zeit gab es solche Begriffe wie Lügenpresse noch nicht. Und zu meiner Zeit war es auch noch so, dass wenn jemand vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen irgendwo hinkam, dass der rote Teppich ausgerollt wurde. Toll, die Leute vom Fernsehen sind da. Das, denke ich, hat sich inzwischen rapide verändert, was auch gut ist. Denn vielleicht war sogar mein Fall damals, diese berühmte Kerner-Sendung, einer der ersten Fälle, wo vielen Leuten klar wurde, hier stimmt was nicht. Denn es war ja eine Farce, diese Sendung, ist sie bis heute. Und dann kam der Ukraine-Krieg und so weiter, wo weitere Menschen aufgewacht sind. Es kamen plötzlich mehr Skandale und gleichzeitig, ich habe so das Gefühl, dieses Mediensystem, das ja wie gesagt auf einer Spur unterwegs ist, und wenn Sie sagen, wir müssen darüber positiv berichten, dann schließt es sich aus, dass wir darüber positiv berichten, was natürlich weder objektiv noch neutral sein kann. Das spüren die Menschen jetzt mehr und mehr. Sie beobachten es. Es weicht ab, was offiziell verkündet wird, von dem, was sie hier drin empfinden. Auch wenn sie sich nicht rühren, wenn sie nicht widersprechen, spüren sie es trotzdem und sprechen vielleicht im kleinen Kreis drüber, aber nicht im großen. Und was eben ganz offensichtlich ist, das System spürt diesen Widerstand und kommt wahrscheinlich selber in eine Nervosität. Und diese Nervosität, wenn ein Gegner nervös wird und merkt, oh, da ich muss mich sorgen, das könnte vielleicht schief gehen, dann macht er Fehler. Okay. Dann springt er zu schnell und das machen sie jetzt. Sie machen Fehler, sie offenbaren ihre Dreistigkeit, mit der sie gleichgeschaltet Unwahrheiten verbreiten.
Andreas, die Rolle der Medien spielt für immer mehr Menschen eine große Rolle. Immer mehr Menschen machen sich auf, alternative Medien zu konsumieren. Wir machen alle auch alternative Medien. Wir versuchen quasi das Fähnchen der Wahrhaftigkeit so ein bisschen in den Wind zu halten, um zu sagen, Leute, versucht beide Seiten zu sehen, macht euch eure eigene Meinung. Hättest du denn gedacht, dass dieses Vertrauen in die Medien so dermaßen rapide in den Keller rutscht, wie es jetzt in den letzten Jahren wirklich passiert ist? Du hast es gerade angesprochen, dein Fall war ja auch mit ausschlaggebend damals. Peter Mersch hat das tolle Buch über dich geschrieben, ja, die Geburtsstunde der Lügenpresse. Hättest du das gedacht, dass dich so schnell so eine Stimmung im Volk entwickelt gegenüber den Medien?
Ja, weil ich hätte damit gerechnet und das war eigentlich auch relativ klar. Wenn wir den Medien unterstellen, dass es eine Lügenpresse ist, dann ist das zu kurz gesprungen. Denn wenn man lügt, muss man ja den Kern der Wahrheit kennen. Dazu benötigt es ein gewisses Abstraktionsvermögen, was ich den meisten Journalisten, nicht allen, die ich kennengelernt habe aus den Mainstream-Medien, auch aus den alternativen Medien, wirklich aus meiner Erfahrung heraus abspreche. Das heißt, Lüge ist ja ein aktiver Vorgang. Man kennt die Wahrheit. Man muss intelligent genug sein, um dann die Unwahrheit zu sagen, gegen den Kern des Wissens. Nein, ich glaube, die heutigen Medien sind viel schlimmer als eine Lügenpresse. Sie haben kein Interesse an der Wahrheit. Das ist viel schlimmer. Okay. Das heißt, sie suchen letztendlich nur Argumentation, um ihr religiöses, dogmatisches Weltbild, dem sie sich verbunden haben. Und ein Journalist darf sich mit nichts gemein machen, auch nichts mit Gutem. Das hat der Hajo Friedrichs mal gesagt vom ARD. Und das ist wirklich eine wichtige Voraussetzung.
Also
das
Sie suchen Ihre eigene Echokammer.
Ja, natürlich. Und es gibt ein Naturgesetz, das Gesetz der Anziehung der Gleichart.
Und wenn jetzt eine gewisse Klientel an Niveau letztendlich die Vorstände erreicht hat in bestimmten Sendeanstalten, dann ziehen sie ihresgleichen nach, weil man möchte niemanden haben, der über einen steht. Und wenn man einen sucht, der unter einem steht, dann wird es irgendwann richtig eng. Und wenn man sieht, wer da so teilweise reingekommen ist, dann sieht man das ja auch bestätigt. Das heißt, die alternativen Medien oder die freien Medien sind ja heute vom Niveau her oft weitaus höher als die tatsächlichen Mainstream-Medien. Mhm. Auch nicht alle. Auch hier besteht die große Gefahr, dass man versucht, sein Weltbild wiederzufinden. Auch da bin ich sehr kritisch gegenüber. Nicht pauschal, die einen sind die Guten, die anderen die Schlechten. Das hätten wir auch in der Politik gehabt. Also insofern ist es also ein ganz normaler Vorgang, der hier stattfindet. Und das ist eine Art, eine Art Niedergang, der da jetzt zu spüren ist. Die Menschen sind es auch leid und sind es auch satt. Sie erkennen die Widersprüche, sie empfinden sie, aber sie verstehen sie nicht. Weil mit Argumenten nicht mehr argumentiert wird, sondern mit den Begriffen gut und böse. Nicht mehr richtig und falsch. Und wenn man sich damit beschäftigt, wie diese Gesetze der Natur laufen in der Politik über die letzten paar hundert Jahre, und da möchte ich nochmal ganz deutlich auf das Buch von Eva verweisen, was ja ganz aktuell ist, Blutgericht Europa. Ein brillantes Buch, eine brillante Analyse. Ich darf das sagen und ich bin
natürlich auch nicht objektiv, privat, aber
total.
Aber es ist
total,
so, ja, ich bin total. Ganz objektiv, aber es ist wirklich wichtig, dass wir die Zusammenhänge erkennen, und zwar mit den entsprechenden Mainstream-Wissenschaftlern der Vergangenheit, die auch hervorragende Arbeit geleistet haben, aber zu Schlüssen kommen, denen Eva nicht folgt und diese Schlüsse quasi völlig anders interpretiert, indem sie nämlich eine Vogelperspektive einnimmt und die Zusammenhänge analysiert, beobachtet, beschreibt, auch unter Zugrundelegung der Gesetze der Natur. Denn denen können wir uns nicht entziehen. Die sind letztendlich entscheidend. Der Mensch nimmt sich zu viel in seiner anthropozentrischen Hybris, also als Überheblichkeit des Menschen, sich als Endprodukt der Evolution. Die meisten sehen uns ja nur als Körper. Und das ist ein Problem. Und wenn wir diese Zusammenhänge erst einmal wieder neu verstehen, und das war selbst für mich auch, der sich ja lange damit beschäftigt hat, eine Neuerung, also dieses Blutgericht Europa beschreibt es in einer Klarheit, wie ich es nicht wieder gesehen habe. Und das mag sich nach Werbung anhören, ist es aber trotzdem wirklich. Es ist wirklich gut, es ist vernünftig und bringt einen wirklich weiter.
Es ist vielleicht auch der Blickwinkel. Wir können nicht weiter versuchen, die Dinge zu verstehen, sowieso nichts draus zu lernen, wenn wir so vorgehen wie bisher. Weil die ganze Welt befindet sich in einem Prozess der Transformation. Das kannst du ja an jedem Thema spüren und sehen. Nehmen wir jetzt die Epstein-Entwicklungen, dass da plötzlich ein Ring prominentester, einflussreichster, pädophiler Strittenzieher dieser Welt offenbar auffliegt und die Dinge nach und nach jeden Tag ein kleines bisschen mehr ans Tageslicht kommen, wie eben auch unsere Medien, unsere Mainstream-Medien in den letzten Jahren Stück für Stück enttarnt wurden, ob das eine Relotius-Affäre ist oder andere Schwindeleien, Falschmeldungen, die dann plötzlich durch die Kraft der Alternativen der freien Medien thematisiert werden, oder eben ein UN-Migrationspakt, der von den Mainstream-Medien gar nicht aufgegriffen wird, aber eben durch die Kraft der Freien keine Chance hat, weiter vertuscht zu werden. Das heißt, wir befinden uns in einem Prozess, und das bringt die Hoffnung, dass sich die Dinge jetzt wenden. Und du musst als einzelner Mensch, musst du mitgehen mit diesem Prozess. Mhm. Das heißt, du musst lernen, umzudenken. Du musst aus deiner alten Beobachtung hier unten irgendwo unterm Keller raus und musst dich erheben. Dazu musst du aber selber dich erstmal innerlich entwickeln, Altes abwerfen, wofür drei Bände, die wir ja immer mal wieder empfehlen, eine sehr wertvolle Hilfe sind, Im Lichte der Wahrheit von Abdroschin, wo du praktisch persönlich die Anleitung bekommst, das muss man chronologisch lesen, das ist aufbauendes Wissen, wo du die Anleitung bekommst, wie du deine ganzen alten Prägungen, die falsch sind, alte Muster, die dich immer wieder in blöde Situationen bringen, die du dann wieder auslöffeln musst, die Suppen herausbringt in ein neues, freieres Ich, dieses Innere erstmal freilegen und sich wiederfinden, um dann die Gesetze der Natur aufzunehmen und mit ihnen sich weiterzuentwickeln. Und das ist geistige Entwicklung. Wir Menschen brauchen heute jeder einzelne Prozesse, Entwicklungsprozesse in der geistigen Entwicklung. Wir müssen aus dem Alten jetzt raus. Mhm. Und dann geht auch die Transformation hier schneller, wenn alle mitmachen.
Und der Zusammenbruch der Parteien und Medienlandschaft sind ein guter Anfang und auch eine Grundlage dafür, dass es überhaupt passieren kann. Also freuen wir uns darauf, weil es ist gut, es ist eine richtige Entwicklung.
Ich habe eine letzte Frage an dich, Andreas, und zwar, wenn Menschen uns zuhören, wenn Menschen auf diese Themen stoßen, dann kommt automatisch so das Gefühl der Unsicherheit hoch, der alte Wertehorizont verbiegt sich, es wird plötzlich alles, löst sich auf, woran man jahrzehntelang geglaubt hat. Welchen Rat kannst du den Suchenden, den wirklich Suchenden mitgeben? Wie kann man sich diesem neuen Gedankengut, diesen neuen Informationen öffnen, ohne daran zu zerbrechen? Weil das ist etwas, was viele Menschen erleben, gerade Menschen, die in der DDR den Herbst 89 erlebt haben. Ich habe erst gestern wieder gehört, Mensch, es fühlt sich an wie 89. Es riecht alles nach Herbst 89 hier. Ich mache das schon wieder mit jetzt. Ja. Was kannst du den Menschen mitgeben als hoffnungsvolle Botschaft? Ja?
Also wer hat sich nicht mal gewundert oder sich gewünscht, irgendwann einmal fliegen zu können? Die meisten Menschen sind so abgerichtet worden, dass sie Angst haben, und das ist auch ein geflügelter Begriff, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Was kann denn passieren? Wenn ich auf dem Boden stehe in einem Wald, dann drehe ich mich um mich herum und stelle fest, Bäume, Bäume, Bäume. Wie soll ich jemals etwas anderes sehen? Wenn ich jetzt aber den Boden unter den Füßen verliere und steige ein wenig auf, kann ich über die Bäume rübersehen und stelle plötzlich fest, wow, da hinten ist ein Gebirge, da ist noch ein See, alles ist wunderbar. Und das erweitert natürlich den Horizont. Das Problem ist, die Angst zu haben vor Neuem. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, weil wir sind letztendlich darauf ausgerichtet, uns zu entwickeln, und zwar nach oben. Und wer nach oben langsam aufwandert und den Boden unter den Füßen verlässt, der kommt in die Schwebe und wird plötzlich feststellen, wow, das fühlt sich richtig gut an. Er muss nur die Angst davor verlieren, weil die anderen alle gesagt haben, die Kugel am Bein im Keller, die muss bleiben. Nach dem Motto, wir ziehen jetzt um, über uns ist die Kellerwohnung frei geworden. Und das ist genau das Level, auf dem wir uns hier momentan geistig bewegen.
So. Ich würde aber dazu gerne doch noch was sagen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt sein alltägliches Sein verlassen soll oder vernachlässigen soll. Wir müssen schon andererseits mit den Füßen auf der Erde stehen, weil wir natürlich hier im Irdischen unser sogenanntes Tagwerk verrichten müssen. Wir müssen essen, trinken, müssen eine Wohnung oder ein Haus bezahlen. Und das ist schon die eine Variante, die wichtig ist. Aber wie Andreas sagt, man muss eben trotzdem das Fliegen lernen. Und damit ist nichts Überkandideltes gemeint, sondern die Verbindung zum Himmel zu schaffen. Also wer fest auf der Erde steht, gleichzeitig aber die Arme in den Himmel reckt und sagt, zeig mir diese wunderbare Welt, lass mich entwickeln, lass meine Sinne entwickeln, mein Instinkt wieder, meinen siebten Sinn, die alte Melodie, die ich längst vergessen habe, gib mir das, wer diese Lichtsehnsucht hat, der hat eine gute Chance, diese Zeit gut zu überstehen.
Das Bild nehme ich gerne auf, fliegen lernen, ja. Alles Gute. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Gedanken.
Dankeschön. Alles Gute. Wunderbar.